Guten Morgen und herzlich willkommen zum Skript 12 der Vorlesung Lineare Algebra 2 im Sommersemester 2020. Heute werden wir mit Kapitel 3 anfangen über Normalformen und wir fangen gleich an mit dem Abschnitt über die Berechnung von Eigenwerten und Eigenvektoren, Abschnitt 9 hier. Das wird uns dann eben helfen zu entscheiden, ob wir eine besonders schöne Matrixdarstellung für eine lineare Abbildung bekommen können. Ja, je nachdem, ob wir eine Diagonalmatrixdarstellung bekommen können oder eine obere Dreiecksmatrix oder untere Dreiecksmatrixdarstellung bekommen oder eine Blockmatrix. Das werden die Hauptthemen dieses Kapitels sein. Also Eigenwerte und Eigenvektoren. Wir betrachten einen n-dimensionalen K-Vektorraum und in Definition 12.1 sagen wir, dass ein Skalar C in K ein Eigenwert von T ist, falls es ein Vektor, das ungleich 0 gibt, ein Vektor Alpha, sodass T von Alpha das Skalarvielfach von Alpha ist. Also T von Alpha ist gleich C mal Alpha. Wichtig ist nicht zu vergessen, dass dieser Vektor Alpha ungleich 0 sein sollte. Ja, sonst ist es ja nicht interessant, ja, diese Nullvektor würde diese Gleichung T Alpha gleich C Alpha sowieso erfüllen, unabhängig von C. Aber für Eigenwert wollen wir wirklich ein Alpha ungleich Null haben, was diese Gleichung erfüllt. Gut, und dann werden wir diese Vektor Alpha Eigenvektor nennen. Jeder Vektor Alpha, der die Gleichung T Alpha gleich C mal Alpha erfüllt, werden wir nennen Eigenvektor zum Eigenwert Alpha. Ja, also zum Beispiel unser Nullvektor ist immer Eigenvektor vom Eigenwert C für jede C. Das ist klar. Für jede Eigenwert C. Und definieren wir auch Eigenraum, den Begriff von Eigenraum. Und das ist die Menge aller Vektoren, die Eigenvektoren sind zum Eigenwert C. Das ist tatsächlich ein Eigenraum, das ist leicht zu prüfen. 0 ist drin, haben wir gerade diskutiert. Und wenn Alpha 1 und Alpha 2 Eigenvektoren sind, dann ist es klar, dass Alpha 1 plus Alpha 2 ebenfalls Eigenvektoren sind, weil T von Alpha 1 plus Alpha 2 dann C mal Alpha 1 plus Alpha 2 ist und analog für ein Skalarvielfach von einem Eigenvektor, also wenn Alpha ein Eigenvektor ist zum Eigenwert C und D ein Skalar ist, dann ist D mal Alpha wieder ein Eigenvektor zum Eigenwert C. Das ist alles leicht zu prüfen und wir sehen, dass man eigentlich diese Unterraum, dieser Eigenraum anders noch beschreiben kann. Das ist genau der Unterraum, wofür T von Alpha gleich C von Alpha, wenn wir das rübernehmen, dann ist das der Unterraum, der besteht aus Vektoren, die erfüllen die matrizielle bzw. die Gleichung Ci minus T von Alpha gleich 0, wobei I die Identitätsabbildung ist. Das heißt, wir sehen, dass diese Eigenräume eigentlich Kern sind von linearen Abbildungen. Und jetzt können wir folgen in Satz 12.3, dass für ein Operator T in LVV und ein Skalar C in K. C ist ein Eigenwert. Genau dann, wenn CI minus T nicht invertierbar ist. Genau dann, wenn die Determinante von CI minus T gleich 0 ist. Naja, wie sehen wir diese Äquivalenzen? Ja, also C ist Eigenwert genau dann, wenn dieser Kern von CI minus T nicht trivial ist. Das heißt, genau dann, wenn CI minus T nicht invertierbar ist. Und das kennen wir ja aus der linearen Algebra 1. Und das ist aber der Fall genau dann, wenn die Determinante gleich 0 ist. Das haben wir im Skript 11, im Satz 11.8 gelernt. Alles klar? Also jetzt haben wir eine Charakterisierung von Eigenwerten. Und das ist eine Motivation dafür, eben diese Determinante, die in Satz 12.3 in dem Punkt 3i hier erscheint. Diese Determinante spielt eine wichtige Rolle. Und wenn wir die Variable x anstatt diesem Parameter c reinschreiben, dann behauptet Satz 12.4, dass die Determinante von xi minus t ein normiertes Polynom von Grad n ist, also es ist ein Polynom in x von Grad n mit Leitkoeffizient 1. Und dann sehen wir, dass die Eigenwerte von t genau dann sind die Nullstellen von diesem Polynom. Das bedeutet auch wiederum, weil dieses Polynom von Grad n ist, dass t höchstens n Eigenwerte in dem Grundkörper K haben kann. Das werden wir jetzt beweisen. Das ist ziemlich unmittelbar zu sehen. Das ist ja eine Berechnung. Wir nehmen uns eine Basis für unser Vektorraum V und irgendeine Matrixdarstellung A zu dieser Basis, also die Matrixdarstellung von T in dieser Basis B. Und wir betrachten die Matrixdarstellung von xi minus t in dieser Basis B. Das ist dann die Matrix xi minus a. Also jetzt geht es darum, diese Matrix xi minus a zu betrachten und ihre Determinante zu berechnen. Die Matrix habe ich jetzt zur Einfachheit B genannt. Wir berechnen also diese Determinante von B. Ja, was sind die Einträge von B? Das sind entweder lineare Polynome der Gestalt x minus aii, die erscheinen auf der Diagonale, oder das sind einfach die anderen Skalaren, die aus der Matrix A kommen. Also wenn man die als Polynome einsieht, die Einträge der Matrix B sind entweder Polynome vom Grad 1 oder vom Grad 0 oder das Nullpolynom. Jetzt berechnen wir mal die Determinante. Wir benutzen dafür die Definition. Und wir schauen uns mal diese Produkte, die erscheinen in dieser Summe. Und diese Produkte, wenn tau i ungleich e ist, dann sind die Faktoren, die da erscheinen, Polynome von Grad 0 oder eben das Nullpolynom. Und die einzigen Faktoren, die also einen Beitrag zum Grad bringen, sind die lineare Faktoren, also der Grad von so ein Produkt ist genau die Menge der i von 1 bis n, wofür tau i gleich i ist, für eine beliebige Permutation tau aus Sn. Wir sehen also, dass nur dieses Produkt i von 1 bis n von x minus aii der einzige Term von Grad n ist, also der Hauptterm von unserem Polynom. Dieses Produkt erscheint mit einem Koeffizient 1, also da bekommen wir ein normiertes Polynom von Grad n. Und die letzte Aussage vom Satz, nämlich, dass die Eigenwerte sind die Nullstellen, das ist ja genau, was unser Satz 12.3 besagt. Das sind genau die C, wofür Determinante von Ci-D gleich 0 ist. Also das sind genau die Nullstellen von diesem Polynom Determinante Xi-D. Und außerdem gilt, dass die höchstens n Nullstellen hat, weil wir im Korollar 4.3 bewiesen haben, dass ein Polynom von Grad n höchstens n Nullstellen in dem Grundkörper hat. Damit haben wir den Satz bewiesen. Jetzt erweitern wir die Definition von Eigenwert und Eigenvektor und so weiter auf Matrizen anstatt auf linearen Abbildungen. Das ist Definition 12.5. Und wir definieren jetzt offiziell das charakteristische Polynom von einer Matrix in Definition 12.6 als das Polynom, das wir gerade bekommen haben, also die Determinante von Xi-A. Also wenn die Matrix eine n mal n Matrix ist, dann ist das charakteristische Polynom f von x ein normiertes Polynom von Grad n. Jetzt wollen wir das erweitern, die Definition 12.6, um charakteristische Polynome von Operatoren bzw. von dieser linearen Abbildung T zu definieren. Dafür müssen wir uns erstmal vergewissern, dass die Definition unabhängig ist von der Wahl der Basis. Also deshalb zeigen wir in 12.7, dass ähnliche Matrizen gleiche charakteristische Polynome haben. Das ist diese eine Zeile Berechnung hier in diesem kurzen Beweis. Und jetzt können wir in 12.8 definieren, das charakteristische Polynom von T sei das charakteristische Polynom von der Matrixdarstellung von T bezüglich einer beliebigen Basis. Ja. Jetzt haben wir den Begriff vom charakteristischen Polynom für T. Und da folgen dann in Beispiel 12.9 also numerische Beispiele zur Berechnung von von charakteristischen Polynomen bzw. Eigenwerte bzw. Eigenvektoren bzw. Eigenräumen von Matrizen. Hier habe ich eine 2x2 Matrix und eine 3x3 Matrix als numerische Beispiele genommen. Die Details sind hier ausführlich durchgeführt und die Berechnung ist ja eigentlich die Lösung von linearen Gleichungssysteme, wie wir es in der linearen Algebra 1 gelernt haben. Und mehr Beispiele haben wir in den Übungsblättern ausgearbeitet. Gut. Jetzt kommen wir zu Lemma 12.10, welche eine wichtige Beobachtung einbringt. Also, wenn wir k verschiedene Eigenwerte haben und nehmen dazu Eigenvektoren, also Vi sei ein Eigenvektor zum Eigenwert Ci, und wir nehmen alle diese Eigenvektoren zusammen, dann ist diese Menge V1 bis Vk eine linear unabhängige Menge. Also Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerte sind linear unabhängig. Okay, das beweisen wir per Induktion. Also der Fall k gleich 2 ist ganz einfach, denn wenn ein Vektor ein Vielfach, wenn es lineare Abhängigkeit von zwei Vektoren besteht, dann ist eine ein Vielfach von dem anderen und dann können sie nicht Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten sein. Also der Fall k gleich 2 ist ganz einfach. Jetzt nehmen wir unsere Induktionsannahme, nehmen wir, dass die Aussage gelte für k minus 1 und jetzt schauen wir uns an v1 bis vk. Und zum Widerspruch nehmen wir an, dass die linear abhängig sind. Ohne Einschränkung können wir von daher sagen, dass vk eine Summe ist von den übrigen. Naja, normalerweise betrachten wir lineare Kombinationen, die gleich 0 sind, aber eine lineare Kombination, da erscheint dann ein Vielfach von dem Eigenvektor. Aber wir wissen ja, dass ein Vielfach vom Eigenvektor wieder ein Eigenvektor ist, dann können wir das ja umschreiben. Und dann sehen wir, dass wir ohne Einschränkung eben schreiben können, dass Vk die Summe ist von i von 1 bis k minus 1 von Vi. Also Vk ist die Summe von dem anderen Vektoren. Und jetzt berechnen wir, damit wir einen Widerspruch bekommen. Jetzt berechnen wir t von Vk. Vk ist ja Eigenvektor zum Eigenwert ck, also bekommen wir ck mal Vk. Dann schreiben wir wieder, was Vk ist, also ck mal Summe von i von 1 bis k minus 1 von Vi. Und jetzt können wir auf diese Summe wieder diese t einwenden und bekommen also, dass t von Vk gleich die Summe von i von 1 bis k minus 1 von ci Vi, weil ja tau von Vi eben ci mal Vi ist für alle i von 1 bis k minus 1. Das sind ja Eigenvektoren zu den Eigenvektor c1 bis ck minus 1. Und wenn wir das nochmal umschreiben, dann bekommen wir letztendlich, dass die Summe i von 1 bis k minus 1 von ck minus ci vi gleich 0 ist. Ja, das aber per Induktionsannahme bedeutet, dass die ck minus ci alle verschwinden müssen. Unsere Induktionsannahme sagt ja, dass die v1 bis vk minus 1 linear unabhängig sind. Also wenn solche eine lineare Kombination Summe i von 1 bis k minus 1 von ck minus ci vi gleich 0 ist, dann sind notwendigerweise alle Koeffizienten, die da erscheinen, gleich 0. Das heißt, ck minus ci ist gleich 0 für alle i von 1 bis k minus 1. Und das bedeutet letztendlich, dass ck gleich ci. Und das ist ein Widerspruch, weil wir ja angenommen hatten, die seien alle verschieden. Damit haben wir das Lemma bewiesen und wir bekommen ein wichtiges Korollar. Und sei V ein n-dimensionaler Vektorraum und T in LVV. Und wir nehmen an, dass D n verschiedene Eigenwerte in K hat. Dann hat V eine Basis D, die besteht aus Eigenvektoren von T. Warum? Ja, wir haben gerade gezeigt, dass die wenn die Eigenwerte d1 bis dn verschieden sind und wir nehmen dazugehörige Eigenvektoren v1 bis vn, dann erhalten wir eine lineare unabhängige Menge in V. Diese lineare unabhängige Menge hat n Elemente in einem n-dimensionalen Vektorraum, muss also unbedingt eine Basis sein. Und das ist diese Basis, wovon wir hier reden. Das ist die Basis D. Damit haben wir unser Korollar. Und jetzt kommen wir zum ersten wichtigen Begriff von Normalformen. Das ist die Diagonalform. Also Definition 12.12. T in LVV heißt diagonalisierbar über K, wenn wir eine Basis für V finden, die besteht aus Eigenvektoren von T. Und wir haben gerade bewiesen im Korollar 12.1 mit dieser Terminologie, dass wenn T n verschiedene Eigenwerte hat, dann ist eben die Matrixdarstellung von T in dieser Basis diagonal. Also T ist diagonalisierbar, weil er eben diese Basis D hat, die besteht aus Eigenvektoren. Mehr dazu gleich im Skript 13. Tschüss und bis gleich.